Ja, aber wenn ich zu teuer bin. Also was mache ich, wenn ich zu teuer bin? Dann gibt es ja den Wettbewerber, der den Auftrag annimmt. Und ich glaube, dieser Glaubenssatz, der ist sehr, sehr begrenzend. Und wenn man den einmal überwunden hat, dass diese Angst vorm Preis weg ist, dann wird vieles besser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Künstliche Intelligenz und Pricing in Agenturen. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast ein Wiederholungstäter, Markus Hartmann. Wir machen zusammen ein Update, hatten wir uns vorgenommen. Und ich freue mich, dass du heute wieder in Heilbronn bist. Hallo Markus.
Lieber Stefan, dankeschön, dass ich wieder hier sein darf.
Genau, wir hatten ja unseren ersten Podcast, glaube ich, vor ungefähr 3, 3,5 Jahren. Aber vielleicht stellst du dich kurz unseren Hörern nochmal vor. Viele aus der Agenturbranche kennen dich natürlich, aber vielleicht haben wir ein paar neue Hörer dabei.
Ja, ich habe 2016, 2017 angefangen, in Agenturen etwas Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich habe mit einer Botschaft bin ich rausgetreten und die lautet, dass es eben nicht der Zeitaufwand ist, den wir verkaufen. Das ist nicht dass wir den Wert unserer Dienstleistung für unsere Kunden verkaufen. Und das ist weiterhin meine Botschaft. Da helfe ich in Seminaren, in Vorträgen, in Beiträgen, auf vielen Kanälen helfe ich vielen Agenturen dabei. Und ja, das ist weiterhin ein spannendes Thema.
Deine Mission oder dein Antrieb? Genau, seit 2016 machst du das. Und bei unserem letzten Podcast haben wir eine entscheidende Frage vergessen. Die müssen wir jetzt nachholen. Was ist Zukunft für dich?
Ja. Vor allem ungewiss.
Ungewiss.
Das, glaube ich, ist das, was ich in den letzten Jahren immer wieder mir bewusst machen konnte, dass alles, was ich geplant habe, alles, was ich mir vorgenommen habe, dann doch am Ende anders geworden ist. Oft auch besser, aber am Ende ist es eine Ungewissheit und eben weniger planbar, als wir denken.
Macht dich das unruhig oder motiviert dich das?
Ich glaube, das ist das Unternehmerische, was wir da besonders geweckt sehen. Also, dass wir eben in dieser Ungewissheit eben die Chancen sehen können. Die kann natürlich beängstigend sein, ja, das glaube ich auch in vielen Fällen, aber ich sehe überwiegend die Chancen.
Wir haben ja uns gerade auch unterhalten und gesagt, wir wollen ja eben auch positive Energie hineingeben in den Podcast und deswegen ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man zurückguckt und was dann alles gut gelaufen ist, ja auch oft die Motivation, weiter zu marschieren. Du bist 8 Jahre eigentlich auf einer Reise, wenn ich so zurückgucke. Was hat sich so in deinen ersten Kernüberlegungen bis heute verändert? Weil du hast ja auch ein Buch geschrieben und da Preisfindung in Agenturen nicht grundsätzlich einfach nur Pricing, sondern ganz speziell eben auch immer wieder die Agenturbranche natürlich im Fokus. Was ist das für eine Reise? Wie kannst du das zusammenfassen?
Das ist eine große Frage. Also
aufs Buch können wir gleich nochmal sprechen, aber diese 8 Jahre, weil ich glaube, da hat sich vielleicht doch auch ein bisschen was in deiner Sichtweise verändert.
Ja, also es hat sich in der Beobachtung von der Agenturbranche ein bisschen was verändert, während ich in der Anfangszeit das Gefühl hatte, dass vielen Agenturen dabei geholfen ist, wie man besser verkauft, wie man seinen Kunden bessere Gespräche anbietet, dann am Ende auch einen höheren Preis vielleicht für seine Dienstleistung bekommt. Das war vielleicht die Anfangszeit. Dann kam mit Corona so ein kleiner Einschnitt da rein, da hat sich einiges verändert. Aber jetzt in der letzten Zeit stelle ich fest, dass es so eine Veränderung gibt, wir brauchen mehr Hilfe dabei, wie wir überhaupt Kunden finden oder wie wir die richtigen Kunden finden oder wie wir uns anders aufstellen. Also es verändert sich gerade in der Agenturlandschaft so ein bisschen in so eine, wir brauchen mehr Ideen, wie wir Kunden bekommen. Während vielleicht davor, die ersten 3, 4, 5 Jahre, das eher anders war, da kamen die Kunden teilweise von alleine.
Also diese Partnersuche, wer passt zu einem, kann man schon auch im Business übertragen. Und da ist die Reise oft schwankend.
Okay, gut. Also ich glaube, das merkt man gerade in der Zeit, sind manche auf der Suche und manche wollen gefunden werden.
Ja, okay, gut, okay. Dann ist die Frage, was man für Schilder hochhält. Okay. da sind wir dann bei Positionierung sicherlich bei dem Thema. Aber jetzt vielleicht nochmal dein Buch, Preisfindung in Agenturen. Was ist der Kern? Was hat dich da angetrieben, Wie viele Seiten sind es?
240.
240. Das alles zusammenzufassen.
Ja, der Antrieb war ein großer, weil ich glaube, der vorherrschende Weg, Kostenrechnung zu machen, Controlling zu machen, Zeiterfassung zu machen, Stundensätze zu verwenden, nicht der beste ist. Und das merkt man am Ende unterm Strich, dass nicht genügend hängen bleibt in vielen Agenturen, um Rücklagen aufzubauen, um ja investieren zu können, vielleicht auch in bessere Gehälter für andere Mitarbeiter oder weitere Mitarbeiter. Und das liegt nach meiner Einschätzung ursächlich an dieser Kostenrechnung. Und den Weg, den ich aufzeigen kann, der eben ein wert- und gewinnorientierter Weg ist, der muss nach meinem Verständnis ja weitere Verbreitung finden. Und das Buch war für mich wirklich eine Herzenssache, das so zu schreiben, dass es möglichst viele Leser findet und dann eine gewisse Inspiration ist und die vielleicht besten Ideen davon genutzt werden können.
Also ist eine Essenz aus vielen Seminaren und persönlichen Gesprächen auch drin?
Ja, es ist eine Essenz aus sehr, sehr vielen Seminaren und sehr vielen persönlichen Gesprächen. Ja, das stimmt. Und es ist, es hat mich kürzlich ein Agenturchef am Telefon hat zu mir gesagt, dass er das Buch, also mich vorher nicht kannte und das Buch gelesen hat, hat gesagt, also du hast offensichtlich so viele Gespräche geführt, weil du so viele Fragen, die ich im Kopf hatte, in diesem Buch versuchst zu beantworten und auch beantwortet hast. Weil ich eben, ja, weil das Problem ist lustigerweise bei den meisten das Gleiche.
Also kannst du drei Kernfragen vielleicht, die dir jetzt direkt
in den Kopf kommen? Eine der Kernfragen, die natürlich immer kommen, ist, ja, wie gehe ich um mit den Einkäufern? Mhm. Das ist die Frage, da kann man die Uhr danach stellen, weil das offensichtlich viele umtreibt. Dabei ist es eigentlich eine sehr positive Geschichte, weil es am Ende nur um den besten Preis geht, der den Einkäufer am Ende aushandelt. Mag. Und da möglicherweise ein paar Methoden anwendet, die ein bisschen ein paar Methoden vielleicht anwendet, die möglicherweise vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheinen, aber am Ende erfüllt es den Zweck. Also das ist eine der Fragen. Oder eine andere Frage ist, ja, woran erkenne ich dann den Erfolg meiner Agentur? Also das ist eine andere Frage, die immer wieder kommt, wenn ich keine Zeiterfassung habe, woran erkenne ich es denn? Und da ist die einfache Antwort, naja, du siehst es am Ende unterm Strich. Das ist vielleicht die zweite Frage. Und die dritte Frage wäre, ja, aber wenn ich zu teuer bin. Also was mache ich, wenn ich zu teuer bin? Mhm. Dann gibt es ja den Wettbewerber, der den Auftrag annimmt. Und ich glaube, dieser Glaubenssatz, der ist sehr, sehr begrenzend. Und wenn man den einmal überwunden hat, dass diese Angst vorm Preis weg ist, dann wird vieles besser.
Okay. Ja, da merke ich schon, da bist du wieder in dem Thema drin, wo es darum geht, ich sage immer, wertiges Verkaufen. Mhm. Das ist so, versuche ich eben auch in der Agentur, zu lehren, hört sich zu groß an, aber einfach mitzugeben. Aber es ist ja ganz viel auch Zwischenmenschlichkeit. Es ist persönliche Beziehung. Wie kannst du darauf Antworten finden? Ist es nicht erstmal ein persönliches Coaching fast notwendig, um sich gut zu kennen, um dann mit anderen irgendwo ganz offen umzugehen? Oder also diese Persönlichkeitsentwicklung hängt doch ganz stark damit zusammen auch.
Ja, das mit Sicherheit. Also die Art der Kundengespräche, wenn du es wertiges Verkaufen nennst, ist mir sehr sympathisch. Diese Art der Kundengespräche erfordern sicherlich eine gewisse Übung und die erfordern eine gewisse Größe und vielleicht auch eine gewisse, ja, Erfahrung, um im richtigen Moment auch die richtige Frage zu stellen. Aber das lohnt sich. Also das, da jemanden dabei zu begleiten, der es noch nicht kann. Und es lohnt sich auch, wenn man selber vielleicht daran an sich selber arbeitet und auch noch besser wird.
Aber heute wollten wir nicht das Buch irgendwo durchgehen. Das kann man natürlich, wir werden das auch teilen, dann die Links. Aber es gibt es auch als Hörbuch, habe ich es mir runtergeladen. Also von daher glaube ich, wenn man Preisfindung in Agenturen googelt, wird es sofort angezeigt. Ein Posting hat uns heute eigentlich primär zusammengebracht, wo du dein Thema auf das, was uns sicherlich alle umtreibt, künstliche Intelligenz in der Ausbreitung, in den Möglichkeiten, in der Unterstützung von Kreativität in Agenturen, Effizienzsteigerung, alles, was man damit sicherlich verbinden kann. Und da hast du ein Posting gemacht, eben künstliche Intelligenz und Stundensatz. Und das war für mich eigentlich der Aufhänger zu sagen, okay, was macht eigentlich künstliche Intelligenz beim Pricing in Agenturen? Und darüber wollten wir uns heute eigentlich schwerpunktmäßig unterhalten, weil du eigentlich mir in dieser Klarheit aufgezeigt hast, ja, eigentlich ist es ja fast eine Steilvorlage für dich. Weil hier geht es jetzt eigentlich um den Kern, was eine Agentur leistet. Und das würde ich gerne mal von dir erklärt bekommen, wie du das Thema siehst. Weil das, glaube ich, bei vielen liegt es auf dem Tisch, wie man damit umgeht.
Na, ich glaube, es wird jetzt offensichtlich. Also, dass wir in Agenturen noch nie Zeitaufwände verkauft haben. Das war das, was wir gemessen haben. Das ist das, auf das wir den Fokus gelegt haben bisher. Wir haben auf unsere Stunden geschaut. Wir haben Aufwandschätzungen gemacht und haben sie danach in Kostenvoranschlägen angeboten oder eben abgerechnet. Und jetzt wird eben offensichtlicher, dass das nicht funktioniert. Dass das oder nur mangelhaft funktioniert, wenn wir uns die unglaublichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz oder der Werkzeuge, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden, anschauen. Es geht nämlich alles schneller und zwar deutlich schneller. Und wenn ich für eine Arbeit früher 10 Stunden gebraucht habe, brauche ich vielleicht jetzt halt ein paar Minuten. Wie will ich das in Zeitaufwänden abrechnen? Und da sehe ich, glaube ich, dass das einige, wie du sagst, umtreibt. Weil es einfach offensichtlicher wird, dass das mangelhaft ist, diese Idee. Die gute Nachricht ist aber, dass wir noch nie Zeitaufwände verkauft haben. Wir haben immer das verkauft und angeboten und die Kunden haben auch immer das gekauft, was wir unseren Kunden geholfen haben. Die Verbesserung von jetzt zu später, die Problemlösung, die Hilfe dabei, besser zu werden, dass der Kunde mehr Geld verdient, dass er mehr Reichweite hat, dass er mehr sichtbar wird, dass er mehr Kunden selber findet. Das waren alles die Dinge, warum Kunden mit uns Geld getauscht haben. Und jetzt, glaube ich, ist die Chance noch größer, und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, sich darauf stärker zu konzentrieren. Weil je schneller ich meinem Kunden dabei helfen kann, dieses Problem zu lösen, neue Kunden zu finden, mehr Umsatz zu machen, je schneller, umso wertvoller letztendlich muss das Ganze aus Kundensicht werden. Und das ist eine sehr gute Nachricht für Preise, weil der Preis diesem Wert sicherlich besser angemessen sein wird.
Also nicht dieser Trugschluss, dass man jetzt einfach viel, viel mehr in eine Stunde reinpacken kann und dementsprechend dann nicht nur 2 Kunden, sondern 10 Kunden bearbeiten kann. Das ist nicht die gute Botschaft.
Ja, das wäre die Befürchtung, dass das in dem Denkmodell sowas passieren würde. Gell? Und das ist... Ist, glaube ich, schwierig, weil wenn wir früher 10 Stunden gebraucht haben und heute nur noch 1 Stunde, ja, dann haben wir am Ende 10 Kunden und dann haben wir möglicherweise es auch noch geschafft, weil vielleicht der einzelne Mitarbeiter oder das Team das vielleicht schafft. Die Abhängigkeiten, die aber 10 Kunden haben, im Gegensatz zu einem Kunden, den ich in der gleichen Zeit bediene, das ist viel, viel größer, weil ich dann Wechselwirkung habe, weil es länger dauert, weil ich dann auf jemanden warten muss. Und dann letztendlich ein relativ langsames System irgendwann habe, weil zu viele Kunden kann ich eben nicht bedienen.
Und wo ist die Essenz, die wir, wenn wir sagen, wir lösen das Problem, wir stiften Wert, wir beschleunigen jetzt nicht nur manchmal uns intern, aber vor allen Dingen auch die Kundenprozesse können wir beschleunigen. Ist das an sich, wenn man das richtig verpackt, ein neuer Marktangebot, dass wir wirklich Speed aufnehmen mit den Kunden? Ist das schon ein Asset?
Ja, das wäre zumindest eine sehr wertvolle Sache. Also ich bin mir da, ich erkläre das schon seit Jahren so, dass die Zeitpräferenz letztendlich ein sehr, sehr wichtiger Wert ist. Wir wollen alles, was wir haben als Menschen, meistens schneller als später. Deswegen haben wir aber Amazon Prime, was über den Same-Day-Delivery uns was bestellt, anstatt irgendwie 3 Tage drauf zu warten, weil wir es am liebsten sofort haben. Und das heißt, wenn ich Wert jetzt schaffen kann, muss es wertvoller sein und es muss letztendlich eine höhere Zahlungsbereitschaft dahinter stehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr, sehr wertvolles Angebot ist. Nur viele Agenturen haben aus welchen Gründen auch immer und vor allem eben aus einem Zeitaufwandsdenken und natürlich auch ein paar anderen Lernerfahrungen, die da noch reingespielt haben, gelernt, naja, eine Webseite dauert in der Herstellung 3-4 Monate. Aber vielleicht ist es wertvoller, dem Kunden zu sagen, ja, wir können das bis morgen. Also im übertragenen Sinne vielleicht natürlich in weitaus kürzeren Zeit. Und so habe ich ein sehr, sehr marktgängiges Angebot.
Mhm. Aber ich glaube, wir müssen ja noch einen Schritt zurück, um wirklich Agenturwert richtig auf den Grund zu kommen. Weil die reine Dienstleistung, wenn ich sie schneller mache, da sind wir, wie gesagt, bei Positionierung, da bin ich austauschbar. Aber der Wert bei uns... denken wir zumindest auch im B2B-Bereich, wenn man Produkte, Dienstleistungen wirklich erstmal verstehen muss, um mitdenken zu können und dann auch wirklich ein Sparringspartner sein zu können, dann sind wir ja, was ist eine Agentur dann eigentlich? Ein ausgelagerter Partner, sagt man so, oder was ist es in deiner Definition? Wo ist eigentlich der Kern, warum gibt es Agenturen?
In der einfachsten Form sicherlich, weil es einen Arbeitsteilungsvorteil hat. Mhm. Weil ich dadurch natürlich weil ich was besser kann als der andere, weil der andere dadurch die Zeit besser nutzen kann für die Sachen, die er besser kann. Dafür ist eine Agentur sicherlich sehr, sehr nützlich. Aber ich habe gerade über die Zeitpräferenz gesprochen, dass es natürlich nützlich ist, schneller zu liefern und das wertvoll ist. Aber es gibt unendlich viele andere Wertsignale, nenne ich das, die unsere Kunden möglicherweise von uns empfangen und vielleicht auch in uns sehen. Und da könnte, wie du sagst, eins davon sein, dass wir eben Branchenkenntnis haben, dass wir uns in einer Materie so gut auskennen, dass es möglicherweise dem Kunden allein durch unsere Branchenkenntnis so viel mehr bringt, dass er bereit ist dafür, eben mit uns zu handeln und weiter zusammenzuarbeiten. Ich glaube nur, dass wir das uns selten bewusst machen. In der Arbeit mit ganz vielen Agenturen, auch mit den Mitarbeitern Agenturen, Agenturunternehmerinnen und Agenturunternehmern, ist mir bewusst geworden, dass wir viel zu selten uns selber zurückschauen, was haben wir eigentlich Gutes bewirkt? Wo liegen unsere Stärken? Wo liegen wo haben wir dem Kunden geholfen? Und ich empfehle in meinem Buch und auch in meinen Seminaren einen Schritt, den die meisten nicht machen. Nämlich ab und zu mal innezuhalten, idealerweise mit dem Kunden ein Rückschaugespräch zu machen, so wie wir vielleicht jetzt in diesem Podcast hier gerade auch machen, wie es in den letzten 3 Jahren gelaufen, ein Rückschaugespräch zu machen. Was hat es gebracht? Was hat es bewirkt? Warum haben wir zusammengearbeitet? Was waren die Gründe? Woran haben wir den Erfolg gemeinsam erkannt? Können wir noch weiter steigern? Haben wir neue Optionen der Zusammenarbeit? Daraus wieder Chancen abzuleiten für die Zukunft. Und das machen die meisten nicht. Und dadurch schafft man zwar Wert, aber man sieht ihn selber nicht.
Mhm. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Also wirklich sich bewusst machen, wo hat man eigentlich richtig geholfen? Wo war man Experte, wirklich Berater, vertrauensvoller Berater? Und wo war ich nur Dienstleister? Und damit sich auch reflektieren, wo steckt vielleicht auch der Wachstumsmotor einer Agentur? Weil das Thema Kreativität kommt ja immer ganz schnell dann auch in die Diskussion, wo man sagt, ja, okay, also das ist noch unser Asset, was wir haben. Aber wie würdest du Kreativität definieren im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz? Wo setzen wir uns da noch ab? Oder zumindest im Moment, eine Momentaufnahme?
Tja, ich sehe die künstliche Intelligenz, so wie ich sie gerade wahrnehme und wie ich sie auch selber nütze, die Werkzeuge ChatGPT, als ein sehr nützliches Werkzeug. Also ich verwende das, um vielleicht auf neue Ideen zu kommen oder auf andere Ideen zu kommen, die ich vielleicht in der Kürze der Zeit nicht gefunden hätte. Aber am Ende baue ich mir es zusammen. Die unternehmerische Entscheidung, die ich zu treffen habe und die wahrscheinlich alle Kunden von Agenturen zu treffen haben, die nimmt einem keine künstliche Intelligenz ab. Und diese unternehmerischen Entscheidungen, wo mache ich mein Marketing, wo an welche Kunden spreche ich an, wo gehe ich mit meiner Werbung raus, da werden wir noch lange von Agenturen hören und dass da weiter und Bedarf haben an Agenturen, die dabei helfen.
Mhm. Wenn man, du hast, glaube ich, einem Artikel, der demnächst veröffentlicht wird, besonders auch im Digitalagenturen eben angesprochen. Siehst du zu Kreativ-Digitalagenturen, siehst du da Unterschiede im Markt, wie die damit umgehen müssen? Oder müssen auch Digitalagenturen nochmal eine ganz andere Schippe in einer Partnerschaft drauflegen?
Nein, also ich glaube, das ist, also da sehe ich keine Unterschiede. Ich sehe nur in dieser Arbeit mit so vielen Agenturunternehmerinnen und Agenturunternehmern immer diese Schwäche darin, den eigenen Wert zu erkennen, dass man sich bewusst macht, wo man wirklich helfen kann. Und das ist etwas, wenn ich mir das regelmäßig klar macht, dann muss ich nicht vor einer künstlichen Intelligenz Angst haben, weil ich eben dann höre, dass auch diese Kunden, die uns vermeintlich nur als Dienstleister oder im etwas negativen Jargon als Werkbank sehen, dass auch die uns für etwas brauchen, wo wir Wert schaffen, wo wir helfen und möglicherweise durch bessere Gespräche vielleicht in Zukunft noch ganz viel mehr Wert schaffen können. Da liegt, glaube ich, die Chance drin. Und das gilt für alle Agenturen.
Und da sind wir ja eigentlich bei diesem Kundengespräch, was immer wieder auch deine ganzen Jahre dich begleitet, da lieber nochmal eine Runde zu drehen und nochmal praktisch zu fragen, was ist vielleicht das Ziel hinter dem Ziel, was einen antreibt, was man gemeinsam lösen kann oder was man gemeinsam eben auch für die Organisation Gutes tun kann. Ist das immer noch in dieser Reihenform, sage ich mal, dieser persönliche Kontakt bei dir das Entscheidende oder hast du da auch andere Facetten kennengelernt, wenn man Richtung Konzerne guckt, wo immer mehr Compliance-Themen kommen und so weiter? Oder bist du da ziemlich streng weiterhin mit deinen Ansichten?
Also es hat mich nicht überzeugen können, dass es, auch wenn es Compliance-Möglichkeiten gibt und oder Einschränkungen gibt und möglicherweise auch bei Ausschreibungen, da hört man auch immer wieder, die Ausschreibung sei sehr streng. Aber auch am Ende hängt es da wieder an Menschen. Da geht es darum, dass man mit dem einen sich versteht und mit dem anderen nicht versteht, auch wenn man vielleicht den formalen Prozess wahren muss. Und das bestätigen mir alle immer wieder aufs Neue. Also da gibt es da, wo dann die Ausschreibung gewonnen worden ist und wo dann wirklich in die Zusammenarbeit gegangen worden ist, dann wurde wieder auf ganz normalen Weg verhandelt. Und das sind die Gespräche, die ich vor Augen habe. Also da liegt auch die Chance.
Du machst ja jetzt auch, glaube ich, Seminar für Organisationsentwicklung, Zusammenarbeitsthemen. Wie geht ihr da mit künstlicher Intelligenz schon um? Oder was? Wie hat sich das verändert, das Seminar, mit diesen Möglichkeiten?
Ja, die Botschaften sind sicherlich die gleichen. Also mir geht es in dem Organisationsseminar geht es mir hauptsächlich darum, alles zu vermeiden, was Reibung erzeugt. Also wir haben als Unternehmer eine Aufgabe und als Führungskräfte nehmen wir auch die Aufgabe, Transaktionskosten zu senken. Das sind die Aushandlungskosten. Das ist das, wenn sich Meetings ewig hinziehen und keiner kommt zu irgendeinem Ergebnis, weil es vielleicht einfach die Teilnehmerzahl zu groß ist. Dieses Senken von Transaktionskosten, um Geschwindigkeit aufzunehmen, schneller zu werden, um dem Kunden noch schneller zu helfen, noch besser und wirkungsvoller zu helfen. Das war die Botschaft und ist sie weiterhin. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz und die Werkzeuge, die daraus erwachsen, dabei immens helfen können, weil wir schneller werden können, weil wir reibungsloser arbeiten können, weil es eben nicht bestimmte Tätigkeiten mehr gibt, die möglicherweise einen aufhalten. Und deswegen, ich sehe da nur große Chancen.
Würdest du oder hast du eine Angebotsstruktur im Kopf, wie sie in Zukunft aussehen sollte?
Da muss ich nachfragen. Was?
Ja, ich frage mich einfach nur, wenn ich jetzt so ein Angebot-typisches Konzeptionsphase, grob Feinkonzept, Workshops und so weiter, ändert sich das durch diese mögliche Beschleunigung? Welche anderen... die Frage kommt mir jetzt gerade so, ich frage mich, was ändere ich an unseren Angeboten?
Naja, ich glaube, das Angebot am Ende, was mir vorschwebt, ist, wenn der Kunde und wir als Agentur handelseinig sind, wenn wir genau wissen, was zu tun ist, wenn die Optionen klar sind, wenn wir alles besprochen haben, wenn die Auswirkungen klar sind, woran man Erfolg erkennt, was es bedeutet, wenn diese Sache gemacht ist. Und bis man zu dem Angebot kommt, da hatten wir ja gerade auch schon drüber geredet, neige ich dazu zu sagen, dass es oft ein bisschen länger dauert. Aber eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass wir, bevor der Kunde sich entscheidet, das Ergebnis in irgendeiner Form erlebbar machen. Und ich glaube, hier haben wir Chancen, weil wir nämlich durch die künstliche Intelligenz möglicherweise schon die ersten Visualisierungen machen können, vielleicht im gleichen Raum mit dem Kunden, um ihm zu zeigen, ja, so könnte es aussehen, um erlebbar zu machen, wie die Zusammenarbeit am Ende aussieht. Es kann am Ende eine ganz andere Richtung einschlagen, aber es geht darum, Vertrauen aufzubauen, Sicherheit zu geben, dass man der Richtige ist unter unzähligen Anbietern da draußen. Und da bin ich mir recht sicher, dass solche Werkzeuge sehr gut helfen werden.
Also eigentlich schon in der Gesprächsanbahnung oder in dem Kundengesprächen eigentlich schon Technologie so einsetzen, dass man Horizonte öffnet und einfach man seine Denkweise nicht nur theoretisch diskutiert, sondern vielleicht visualisiert. Das, genau. Wo wir in der Vergangenheit oft natürlich auch zurückschrecken, zu sagen, ja, das ist hier ein tolles Design und das haben wir mal mitgebracht. Das ist natürlich nicht unbedingt zielführend, aber dass man eher so eine Vision aufzeigt.
Ja, und dieses Prinzip des Erlebbarmachens, weil wenn wir uns ein Haus anschauen, dann wollen wir es auch vorher mal irgendwie gesehen haben. Wenn wir uns ein Auto kaufen, wollen wir es auch vorher gesehen haben. Und ein Kunde entscheidet am Ende dann emotional irgendwie, ist es das Richtige? Und das, glaube ich, können wir da schneller beschleunigen. Also da kann man vielleicht im gleichen Raum noch über solche Sachen das anschauen. Das wird in Agenturen natürlich häufig so als Vorleistung und das war vielleicht auch ein Teil der Frage, als Konzeptionsphase verkauft. Aber in meiner Welt ist dieser Bereich eher diese Auftragsklärungsphase. Das ist dieser Bereich, wo ich vorher erst mit dem Kunden spreche, um dann das bessere Angebot zu machen. Weil ich kann das Angebot, wenn ich es auf die eigentliche Problemlösung, auf das eigentliche, was am Ende rauskommt, dann fokussiere, dann kann ich am Ende, wenn man ganz ehrlich ist, auch einen besseren Preis für das verlangen.
Ja, da waren wir auch in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung, das weiß ich noch. Aber man kann es jetzt sicherlich nochmal anders, weil eine Idee hat man oft im Kopf oder zumindest eine Einschätzung des Kunden, wo man ihn vielleicht in Zukunft sieht oder wo man ihn eigentlich einschätzt. Und das eben mit einer Visualität oder mit einem schönen Zukunftsbild, würde ich es bezeichnen, zu unterstreichen, das finde ich spannend, ja. Mutfilm sagt man oft dazu, dass man halt einfach eine emotionale Reise mit ihm begeht. Das sind sicherlich gute Ansätze, die man hier zusammenbringen kann.
Ja, und es spricht vor allem halt für diese Idee. Also dieses im richtigen Moment zu sagen, ja komm, lass uns das probieren. Was diese unternehmerische Entdeckerfreude vielleicht bei den Mitarbeitern, Agenturen ganz besonders wecken kann. Und dieses Können im richtigen Moment einfach zu sagen, ja, lass uns das nochmal probieren. Und das muss doch Kunden begeistern. Das ist doch...
Es ist immer diese Angst, zu viel rauszulassen, was nachher eben dann nicht mehr wertig verkauft werden kann oder nicht mehr wertgeschätzt wird. Das ist eigentlich, glaube ich... Ja, also da sind wir teilweise auch verängstigt worden, die Agenturen. Kunden haben es oft halt eben auch übertrieben in Ausschreibungen, so dass man dann immer wieder diese Defensive am Anfang hat. Nicht dieses, ey, wir wollen was gemeinsam gestalten, sondern der Prozess steht eigentlich dieser Offenheit, also ein Pitch-Prozess steht dieser Offenheit oft halt im Wege.
Ja, das stimmt. Also das sind sicherlich die Dinge, die vielleicht dann ja so ein paar Wunden hinterlassen haben. Das kann sein. Aber am Ende geht es in der Zusammenarbeit um darum, Vertrauen zu haben. Und Vertrauen kann ich aber nicht einfordern. Vertrauen kann ich nur als Anbieter geben, indem ich mich, und das ist, hört sich platt an, aber in irgendeiner Form vielleicht auch ein bisschen verletzbar mache, indem ich vielleicht die Idee, die dann in dem Moment schon ausgesprochen ist, einfach mal in den Raum werfe. Aber das zeigt, dass man es kann. Und das sind die großen Chancen und da, denke ich, kann man auch in Zukunft sehr, sehr erfolgreich damit sein.
Ja, das finde ich eine schöne Sache, weil unser Leitbild Mut zum Vertrauen hat eigentlich genau solche Grundsätze, dass man erstmal investiert und man kann zwar enttäuscht werden, aber ohne kann man auch nichts irgendwie gemeinsam erreichen. Von daher, das ist, glaube ich, so von 98 oder sowas habe ich das mal geschrieben. Jetzt wird es vielleicht wieder reeller. Und es ist aber, glaube ich, auch, und da frage ich mich, wo sind Agenturen, mittelgroße Agenturen, ich nenne es jetzt mal 20 bis 50 oder 80 Leute, nicht die Netzwerke. Siehst du da auch eine Veränderung, wo die gerne andocken würden? Also man sagt ja schon, wir haben Partnersuche am Anfang kurz gesprochen. Wie verändern sich denn so Agentur-Kundenbeziehungen? Ist es eher, oder ja, also die Frage ist jetzt sehr dreimal rumgedreht, aber was braucht der Mittelstand, so rum vielleicht nochmal gefragt, für Agenturen? Das ist besser formuliert.
Also ich versuche da eine Antwort, die mir, und das hatten wir auch gleich schon am Anfang vom Gespräch, da fiel auch schon das Schlagwort, dass es eine Positionierungsfrage ist. Und es hört sich sehr platt an. Aber in den letzten Jahren haben Agenturen so ein bisschen die Eigenschaft gehabt oder die vielleicht auch komfortable Situation gehabt, dass viele Kunden einfach so kamen. Man wurde empfohlen, dann hat man plötzlich noch einen Kunden und am Ende konnte man eigentlich gar nicht mehr helfen. Und das dreht sich gerade so ein bisschen. Aus vielen Gründen, aber die Chance liegt darin, dass ich mich aus meinem Verständnis auf etwas fokussiere. Und da gibt es drei verschiedene Arten zu fokussieren. Ich kann mich auf eine Technik fokussieren. Ich kann sagen, ich kann halt besonders gut, ja, ich sag mal Typo 3. Ich kann mich auf ein Problem fokussieren. Ich kann besonders gut Online-Marketing. Und das ist die, nach meinem Verständnis, dritte und stärkste Stufe, ich fokussiere mich auf eine ganz konkrete Branche. Und da wäre mir persönlich Mittelstand schon zu weit, da wäre mir schon möglicherweise auch B2B schon zu weit, weil es in der heutigen Zeit am Ende draußen Kunden gibt, die sagen, ich brauche jemanden, der ganz genau meinen Markt und meinen speziellen Bereich kennt, in dem ich mich auskenne. Und wenn wir selber uns anschauen, würden wir jetzt einen Steuerberater nehmen, der alles berät, oder einen Steuerberater, der speziell für Agenturen Erfahrung hat, dann würden wir möglicherweise unter sonst gleichen Umständen uns für diesen einen entscheiden. Und da liegt, glaube ich, eine große Chance. Aus meiner Erfahrung trauen sich das aber viele nicht. Aber die Agenturen, die noch stärker in eine Branche hineingegangen sind, noch eine spitzer in eine Zielgruppe gegangen sind, die erzählen mir auch in der gegenwärtigen Zeit sehr stark, dass sie nicht von irgendwelchen wirtschaftlichen Situationen betroffen sind. Sogar in den Branchen, wo man das Gefühl hat, dass die Branche selber betroffen ist. Mhm. Weil man daraus immer wieder neue Ideen entwickelt und was ableiten kann und neue Angebote schaffen. Und dann vielleicht für die, die gerade auch als Kunden auf Kundenseite ein bisschen bedrängend sind, vielleicht ein Angebot schafft, was die nicht ablehnen können.
Also dieses, klar, ein bisschen was weglassen, um die Sachen, die man versteht, besser zu machen, das ist natürlich immer irgendwo eine Strategie. Wenn ich nochmal auf das Thema, was macht künstliche Intelligenz mit der Agentur, die Tools, die Geschwindigkeit, wir haben ja gesagt, dass da eine Chance drin liegt. Wenn du mal ein Marktangebot, ich will darauf nochmal zurück, beschreiben würdest, wie könnte das aus deiner Sicht aussehen, was eine Agentur anbietet mit den Möglichkeiten, ja, was Kunden gerne annehmen?
Naja, die Probleme haben sich nicht geändert. Also das müssen wir, wenn wir von dieser Herangehensweise uns das überlegen, dann hat sich nicht geändert, dass ein Kunde Umsatz machen muss, dass die verkaufen müssen, dass sie sichtbar werden müssen. Das ändert sich nicht. Ändert gerade ist, dass die Geschwindigkeit des umsetzen zu können. Und da würde ich, glaube ich, tatsächlich stärker hinarbeiten. Ich würde aber, und das ist das, wofür ich stehe, das Gespräch mit dem Kunden im Einzelfall suchen. Ich würde mir tatsächlich fragen, lieber Kunde, vor welchen Herausforderungen stehst du gerade? Wie ist also die jetzige Situation? Ich würde ihn fragen, was erwartest du dir, dass diese Situation besser wird? Was ist die Zielvorstellung? Und woran würdest du erkennen, dass es gelöst ist? Und dann werden wir im Idealfall ein richtiges Angebot finden, was ich nicht hier als Blaupause, glaube ich, vorschreiben kann. Aber aus meiner Erfahrung heraus ergibt sich dann was. Ich muss das Problem vom Kunden noch besser verstehen. Und es ist mir sehr offensichtlich geworden, gerade letztes Jahr, hatte ich sehr viele Gespräche von Agenturen, die mit der durch die inflationsgetriebenen unter anderem Kostensteigerungen zu tun hatten. Das heißt, sie mussten zu ihren Kunden gehen und sagen, meine Preise müssen jetzt erhöht werden. Und das ist natürlich eine denkbar schlechte Kommunikation, zum Kunden zu gehen. Ja, bei mir brennt der Kittel und ich habe Gasrechnung ist höher geworden, deswegen will ich mehr Kohle. Weil die Kunden dann natürlich sagen, ja, geht mir genauso. Und dann ist man eigentlich in einem Konfliktgespräch oder im schlimmsten Fall ein Mitleidsgespräch, wo die Kunden sagen, ein bisschen kriegst du mehr, aber auch nicht viel mehr. Und in diesen Gesprächen habe ich immer wieder den Fokus drauf gelegt, tut doch so, als würde der Kunde gar nicht euer Kunde sein und sagt innerlich Nein zu dem Auftrag und löst euch da komplett und fragt doch mal, lieber Kunde, welches Problem hast du denn gerade? Wie kann ich dir denn konkret helfen? Wie kann ich dir das noch besser machen? Was haben wir in der Zusammenarbeit bislang Gutes gemacht, aber wie können wir es noch ausbauen? Wo kann ich dir noch mehr helfen? Und dann dreht sich nach meinem Verständnis das Gespräch in Richtung mehr Wert schaffen, mehr besseres Angebot. Und so haben sich sehr viele Agenturen, die eben mit mir da telefoniert haben, mit mir gearbeitet haben, von diesem kostenbasierten Argumentation zu einer Wertbasierten basierten Argumentationen hingeleitet und haben, und das ist das Verrückte, bessere Aufträge mit heimgebracht als vorher, weil das Problem des Kunden klarer beschrieben worden ist. Vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so richtig zur Sprache kam und natürlich immer schon bedient worden ist, aber jetzt hat man es einmal konkret angesprochen. Und das, glaube ich, da liegt die Chance.
Okay. Und wenn dann natürlich rauskommt, die Geschwindigkeit ist ein entscheidender Wert, dann kann ich natürlich hier direkt voll drauf einsteigen. Du hast, das hatte ich mir hier rausnotiert, also dass hier eben die Chance liegt. Es geht um Geschwindigkeit aus Kundensicht. Je schneller und wirkungsvoller du helfen kannst, desto höher dein Wert. Damit ist künstliche Intelligenz kein Risiko, sondern eine Chance für dich und deine Kunden. Das fand ich eigentlich eine schöne Zusammenfassung, haben wir sicherlich jetzt schon mehrfach darauf hingewirkt. Und wenn man das alles jetzt so betrachtet, dann können wir als Agentur beruhigt in die Zukunft gucken. Oder müssen wir uns doch irgendwann neue Jobs suchen?
Also ich denke, sehr beruhigt, weil das Problem sich nicht ändert. Wir sind als Agentur an dem Punkt, wo wir helfen, was seit Jahrtausenden ein Problem war, am Markt seine Produkte anzubieten. Und alle Agenturen, die dabei helfen können, die werden auch noch, wenn sie in der Vergangenheit existiert haben, auch in Zukunft existieren. Und die Frage kam auf mich schon 2020 in der Corona-Zeit, wo es hieß, kommt jetzt eine Pleitewelle auf uns zu? Und da war meine Antwort, nein, es wird keine Pleitewelle kommen. Es wird weiterhin von Kunden dieses Problem bestehen. Sie müssen verkaufen, und da brauchen sie jemanden, der ihnen dabei helfen kann. Und wenn wir ihnen dabei helfen können, wird es uns weiterhin gut gehen.
Machen wir vielleicht nochmal einen kleinen Bogen. Du hattest auch ein Posting über ein Interview mit dem Christoph Bornschein und Max Orgeldinger geteilt. Da ging es auch ein bisschen um Preis, aber es ging auch ganz viel um Positionierung, um ja, die Notwendigkeit, dass Agenturen eine Technologiekompetenz brauchen in der Zukunft. Dann gab es eben eine Neugründung von den Herrn Schrader, der eben auch gesagt hat, wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen. Diese ganze Technologie, die man da so in großen Projekten installiert hat, die ist überhaupt nicht mehr agil, die ist eher Behinderung für Organisationen. Wenn man so das technologische Setup einer Agentur ansieht, wie schätzt du das ein? Wie viel Agentur ist technologiebasiert? Wie viel ist kreativ irgendwo kreativ orientiert?
Naja, ich glaube, das ist eine pauschale Antwort, würde mir jetzt da schwerfallen, weil wir haben so viele Arten von Agenturen, die ich kennenlernen durfte, die haben die Technik immer, also viele als Mittel zum Zweck gesehen. Und die Technik wird immer besser. Die kreative Leistung, an der kann ich arbeiten, kann ich auch immer besser werden. Also auch da würde ich sagen, sind die Chancen weiterhin groß. Ich sehe eher so ein bisschen die Herausforderung, dass mit zunehmender Größe Unternehmen eine gewisse Trägheit entwickeln. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung in diesen immer schneller werdenden oder tatsächlich immer schneller werdenden Zeiten, wo wir schnell Entscheidungen treffen müssen. Und das liegt nach meinem Verständnis daran, dass viele Agenturen auch auf einer gewissen Größenordnung zwar immer noch von einer zentralen Unternehmensführung geleitet werden, aber letztendlich da nicht mehr genug Wissen ankommt. Und mein, ich sage jetzt mal vorsichtig, Gegenentwurf dazu ist, sich stärker auf kleinere Teams zu fokussieren, die möglicherweise für sich genommen schneller und agiler sind, um möglicherweise auch Entscheidungen zu treffen, die neue Kunden anzusprechen. Das kann ja auch in großen Organisationen so eine Organisationsform geben, die weniger zentral gesteuert ist, sondern etwas agiler in kleineren, ich nenne es Wertschöpfungseinheiten, eben organisiert ist, sodass man eben auch schneller was ausprobieren kann und schneller was machen kann, was nicht möglicherweise alles in die falsche oder möglicherweise in die unsichere Richtung treibt. Das wäre ein Versuch, eine Antwort auf diese Frage, die sehr groß ist.
Das ist ja auch eigentlich so in der eigenen Organisation so ein Netzwerk, Gedanken eigentlich einzubringen. Und du hast jetzt so viele Agenturen vielleicht zum Abschluss kennengelernt, hast dir sicherlich auch schon mal die Frage gestellt, wie vernetzt man die? Du hast eine Akademie oder genau, hast Akademie. Was machst du da, um Agenturen den Austausch zu fördern? Das wollte ich nochmal auf den aktuellen Stand bringen.
Naja, ich habe da viele Angebote, aber was mir immer am meisten Spaß macht, ist natürlich ein Austausch, der außerhalb dieses Ich bin der Wettbewerber zu haben. Also, und das gelingt immer ganz gut, weil offensichtlich die zu mir kommen, immer diese Offenheit haben. Und die würde ich auch einladen, da weiterzukommen, weil wir gemeinsam eben auch über solche Sachen fragen oder diskutieren. Wir haben auch diese künstliche Intelligenz in allen negativen Prognosen und allen positiven Prognosen hoch und runter diskutiert. Wie gesagt, ich sehe die Chancen sehr, sehr groß. Aber man braucht, glaube ich, manchmal so einen Unternehmerraum, wo man auch über solche Sachen sprechen kann und sich mit anderen austauschen kann. Und das ist in meinen Kreisen, glaube ich, ganz gut möglich.
Kann man auch mal jammern, um sich gegenseitig wieder aufzubauen.
Kam vor. Was mir persönlich lieber ist, sind Erfolgsgeschichten zu teilen. Und davon gab es noch mehr als die Jammergeschichten. Weil lustigerweise aus den Geschichten, wo möglicherweise dann große Kunden abspringen und man plötzlich dann irgendwie kurzfristig total schlecht läuft, dann wieder Chancen erwachsen. Wo man dann sagt, ja, jetzt stehen dafür alle anderen Kunden wieder zu einem. Und sowas hört man dann, solche Geschichten. Oder halt diese tollen Erfolgsgeschichten, wo man dem Kunden ein besseres Angebot gemacht hat als vorher. Das ist, also die, an dem würde ich mich persönlich festhalten, an den Geschichten. Aber manchmal hilft auch zu sehen, dass es dem anderen auch ganz schön schlecht geht.
Okay, aber trotzdem, die Erfolgsgeschichten treiben dich weiter an. Wie heißt das nächste Buch? Wo bist du dran?
Titel kann ich noch nicht sagen, aber es wird für Selbstständige sein, für Selbstständige, Freelancer und Freiberufler. Und erstmal ist aber noch die englische Übersetzung von dem jetzigen Buch dran.
Klasse. Dann vielen Dank. Ich hoffe, wir sind einigermaßen kompakt geblieben. Wir haben das Hauptthema durch verschiedene Ansätze betrachtet und ich gehe heute auf jeden Fall mit Energie in den Tag. Dafür danke ich dir. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was weitergeben. Sonst liest man dein Buch oder kann dich natürlich jederzeit gerne kontaktieren, dass man das bessere Angebot schreibt. Vielen Dank.
Dankeschön.